Ja, ich bin hier vorne in der ersten Reihe ganz fasziniert von diesem wunderbaren Erntedank-Schmuck. Und ich möchte euch empfehlen, auch danach im Gottesdienst, wir sind ja noch eine Weile hier, essen zusammen Mittag, wirklich auch mal vorzukommen, euch das aus der Nähe anzuschauen. Es ist wunderbar. Das eine sind die Gaben der Natur, die Nahrung, Obst und Gemüse. Und das andere ist, wenn man eine Weile darüber nachsinnt, natürlich die Frage, was ist alles auf meinem Erntedanktisch heute Morgen? Und das sind auch diese ganzen wunderbaren Dinge ja Symbol für viel mehr. Und ich möchte uns damit hineinnehmen, über das Danken nachzudenken. Gott sei Dank, dieser Ausspruch ist ja im allgemeinen Sprachgebrauch oft mehr so zu einer Art Floskel geworden. Aber wie ist es bei dir, wie ist es bei mir, bei uns als Gemeinde, mit dem Danke sagen? Jemand hat mal gesagt, weil ja Danken und Denken vom gleichen Wortstamm herkommen, dass es ganz eng zusammenhängt und dass man eigentlich sagen müsste, Erntedenkfest. Also denkt dran, Danken ist keine Nebensache. Das ist wichtig, das ist Kern unseres Evangeliums. Offenbar hatten die Korinther damals auch schon vergessen, wie wichtig das Danken ist. Und deswegen erinnert Paulus sie zwei Kapitel später, wie dieser Vers, den Elfriede schon zitiert hat, Kapitel 8 oder ein Kapitel später im Kapitel 9, da befindet sich unser Predigttext für heute. Und zwar hatten sie die Großzügigkeit vergessen. Und um die Großzügigkeit soll es heute gehen. Der Paulus fordert die Korinther nämlich dazu auf, möglichst viel Geld zusammenzulegen für die verarmte Muttergemeinde in Jerusalem. Darf es noch einen Moment warten? Genau. Die Muttergemeinde in Jerusalem, die hatten von Anfang an alles zusammengelegt, um die Ausgaben für ihre Glaubensgemeinschaft zu bestreiten, und sie waren jetzt in Not gekommen. Paulus klapperte die Tochtergemeinden ab, sich an der Geldsammlung zu beteiligen. Und er spornt die Korinther an, doch genauso gebefreudig und großzügig Geld zusammenzulegen, wie die Mazedonier es getan haben. Die hat nämlich schon einen riesengroßen Betrag zusammengelegt. Im Gegensatz dazu taten sich die Korinther ziemlich schwer, was abzugeben. Und deswegen wollte der Paulus sie zu einer bestimmten Segensart von Geben und Nehmen, zu großzügigem Denken motivieren. Und davon handelt eben die heutige Predigt, von der Großzügigkeit. Es ist auch in manchen Übersetzungen mit Freigebigkeit, auch in unserer Übersetzung heute, übersetzt. Und dazu will Gott seine Nachfolger, die Korinther damals und auch uns heute, einfach befähigen, weil wir müssen es nicht aus eigenem Krampf. Gott will es uns schenken. Es ist eine Verstandessache auch, darüber nachzudenken, aber es ist vor allem eine Herzenssache. Und da gehen wir jetzt in den Predigttext, und den darfst du jetzt anschlagen vorne, in 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt. Denkt daran, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, und wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und er soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und ihr damit sogar noch auf verschiedene Art und Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, das hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das er tut, Früchte trägt. Er, also Gott, wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringt, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern er wirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid, und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Paulus' erster Punkt ist hier sein Zuspruch, die Verheißung Gottes, dass die Korinther reich werden, ja sogar so sehr, dass sie mit vielen teilen. Großzügige Geber werden sogar überschüttet, lesen wir, sodass sie immer alles haben, was sie brauchen, noch viel übrig bleibt, was sie an Bedürftige weitergeben können. Puh, das ist ganz schön steil und herausfordernd für die meisten in Korinth, weil soweit man nachlesen kann, handelt es sich in der Gemeinde nicht in erster Linie um Großgrundbesitzer oder um wirklich Superreiche. Du hast es auch schon genannt, je nachdem, mit dem, wem man sich vergleicht. Sie waren überwiegend Arbeiter, Sklaven, normale Leute aus der Bürgerschicht, die, wie man so schön sagt, gerade mal genug hatten, dass es für sie so passt und reicht. Und da kommt Paulus mit so einer krassen Spendentheorie und sagt: Je mehr du säst, desto mehr fließt. Je mehr du spendest, desto mehr Gnade kommt zurück. Was meint Paulus mit reich und genug? Oder in anderen Übersetzungen heißt es in vollem Genüge. Wenn man das biblische Wörterbuch dazu herannimmt, was ich ganz gern tue, dann liest man, dass Genüge oder genug haben definiert ist damit, dass ein Maß, also es geht jetzt im ersten Schritt der Predigt ganz viel um ein Maß, welches Maß, welchen Maßstab legen wir an, dass genug haben davon abhängt von diesem Maß, das entweder vorgegeben ist oder das man erwartet, und wie stark das erfüllt ist. Und da, wo das nicht erfüllt ist, da spricht man vom Mangel. Der Paulus spricht seine Lehre über die Großzügigkeit eben in diese Spannungssituation der Korinther hinein, wo sie irgendwie spenden sollen, aber sich unheimlich schwer tun, auch in Krampf kommen und ja, irgendwie schon was geben, aber man merkt, es ist furchtbar mühsam. Da spricht er hinein in eine Spannungssituation der Korinther. Und ich denke, ich erlebe sowas auch, dazu nachher aber mehr. Das Problem war nämlich bei den Korinthern, sie waren so von mehreren Maßstäben beeinflusst. Das war eine Multikulti-Gesellschaft, so wie wir heute auch ganz stark den Zeitgeist erleben, der uns verschiedene Botschaften eintrichtert, was genug ist oder nicht genug, so erlebten sie es damals. Und ich habe jetzt zwei dieser Ideale von Genügsamkeit herausgeholt, die damals so herrschten. Zum einen das Ideal aus dem Evangelium, was der Paulus vertritt und predigt, und zum anderen die griechische Idee von Genügsamkeit. Und die wirkte ganz stark auf die Korinther ein. Das griechische Wort Autarkie ist also ein Ideal von Reichsein, das aus dem materiellen Unabhängigkeitsstreben der Griechen herauskommt. Das heißt, wer im Sinne von Autarkie genug haben will, der versucht, aus eigener Anstrengung mit allen Mitteln, die das Leben hergeht, Sicherheit zu bekommen und herzustellen. Möglichst unabhängig zu sein von anderen und von den Umständen, um ja den Mangel zu vermeiden, soweit es geht. Und interessanterweise lautet das griechische Wort für Mangel Hysterio. Wir hören es schon heraus, hysterisch. Also wenn die Ernte nach dem Autarkie-Maßstab, den so die griechische Kultur und Philosophie um die Gemeinde von Korinth herum den Maßstab setzt, ob es Genüge hat, ob die Gaben reichen, dann wird der Empfänger seine Gaben immer relativ sehen. Es könnte immer mehr sein. Man ist schon dankbar, aber vielleicht nicht wirklich zufrieden. Und die Korinther, die ganz stark von ihrer Herkunft oder auch aus ihrem Umfeld her diesem griechischen Einfluss ausgesetzt waren, die hatten somit eben einen Hang zum Raffen und Geizen, wie man es jetzt ganz praktisch sagen würde. Und auch eine gewisse hysterische Angst lag von Natur aus auf ihnen, die es ihnen halt ungemein schwer machte, was weiterzugeben, loszulassen, abzugeben und mit anderen zu teilen. Und so geschah ihr Geben, ich habe es schon erwähnt zu Anfang, eben eher weniger aus Freigebigkeit oder aus Großzügigkeit, sondern es kostete sie viel Überwindung, Berechnung, hin und her. Und ganz anders jetzt das Genügeideal, was der Paulus aus dem Evangelium her abgeleitet anspricht. Das ist ein Begriff, der heißt Akeo. Er sieht eben alles als unverdientes Gnadengeschenk von Gott an. Nur Gott kann eben diese übernatürliche Zufriedenheit und Genügsamkeit in den Menschen schaffen, dass man sich selber annehmen kann, selber auch sagt, ja, ich bin genug, und dass das, was Gott einem schenkt, die Gaben auch erstmal genug sind. Und dann kommt es nicht so stark auf die eigenen Leistungen, den Wettbewerb mit anderen oder vielleicht auch ein unterschwelliges Ziel an, sein Leben von Unabhängigkeit bestimmen zu lassen. Und das ist eigentlich der Hintergrund für den Vers 8 am Anfang des Predigttextes, wo wir lesen, Gott hat die Macht, uns mit all seiner Gnade zu überschütten, damit wir zu jeder Zeit in allen Belangen von allem, was wir zum Leben brauchen, genügend haben. Wie schon gesagt, diese Akeo-Genügsamkeit des Paulus, das ist kein Ergebnis von Geizen oder von menschlicher tugendhaften Sparsamkeit oder von Disziplin oder Selbsterziehung. Genug zu haben bedeutet für Paulus eine von Gott gewirkte, ganz tief im Herzen gereifte Zufriedenheit, einen inneren Frieden, weit über die äußere Lage und die Umstände hinweg. Einige von euch haben vielleicht jetzt Verse im Kopf, die ihr auswendig wisst, zum Beispiel in Philipper 4, Vers 11, da sagt der Paulus auch, er habe gelernt, genügsam zu sein. Er kann viel haben, er kann wenig haben, aber in allem, ja, hat er genug. Und so formt der Paulus eigentlich diesen Autarkie, autark sein wollenden, ja, Genügsamsbegriff der Griechen, der da auch Einzug gehalten hat in der Gemeinde in Korinth, den formt er geradezu um in so eine Art Christusarchie, also in eine Christusabhängigkeit, um dann aus diesem Maßstab heraus auch zu sagen, reich sein, Genüge haben. Dieser erste Punkt in der Predigt, der ist kompliziert. Ich hoffe, ihr habt davon etwas mitnehmen können und könnt daran weiterdenken. Aber ich finde, der ist immanent wichtig, weil ohne den eben die anderen beiden Punkte auch kognitiv im Kopf bleiben und es soll aus dem Herzen gewirkt sein. Und ich frage mich, habe mich gefragt und frage auch heute uns zusammen, was empfinden wir, wenn wir unseren eigenen Erntedanktisch zu Hause vor Augen haben? Mir ging es ja auch so, ich habe zuerst das hier bestaunt, habe so gedacht, was liegt auf meinem Tisch alles vom vergangenen Jahr? Empfinden wir da Reichtum, Genüge, Fülle oder vielleicht auch Mangel? Welchen Maßstab legen wir an? Dieses Autarkiemodell, das eben nicht nur damals bei den Korinthern, sondern eigentlich auch heute ganz genauso nach unserem Zeitgeist fordert, maximales Haben und Sein wollen. Ich finde, es ist schon ein wesentlicher Knackpunkt, wie wir denken, ob wir auch danken können und wie wir danken, ob das aus ganzem Herzen kommt. Auch bei uns ist es ja cool oder wird es positiv bewertet, wenn man möglichst viel Macht und Anerkennung hat. Geiz und geizig sein ist cool. Das lehrt uns der Zeitgeist auf Kosten von anderer. Nie genug bekommen zu können und geschweige denn dann noch ein Teil an andere weitergeben. Das war ja im Prinzip im Garten Eden schon das Grundproblem, die Ursünde, dass Adam und Eva unzufrieden waren mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und dass sie dann autark oder selbstständig sich ans Werk gemacht haben, so zu schauen, was gibt es da noch alles und gerafft haben, einfach mehr genommen haben, als Gott ihnen in diesem Moment gegeben hat. Ja, aber dann bleibt die Frage, wie können wir es praktisch umsetzen? Wie können wir zu diesem Akeo-Verständnis kommen, das der Paulus hier darlegt und wozu er werben will. Ich denke mir, das sind einfach Vertrauensschritte, die wir wagen dürfen, die wir ausprobieren dürfen, zum Beispiel eben schon am Anfang, wenn wir die Gaben bekommen, einen Teil unserer Ernte als Saatgut auszusondern und mit Gott drüber zu sprechen, uns zeigen zu lassen, was wir damit tun sollen. Normalerweise auch dorthin geben, zunächst mal, wo wir unsere geistliche Nahrung herbekommen und darüber hinaus eben viele Möglichkeiten zu prüfen, Diakonie, Mission, Hilfsprojekte, einzelnen Geschwistern in der Notlage Unterstützung zu gewähren, Menschen in unserem Umfeld. Aus der Gnade leben, das heißt mit Gottes wohlwollendem Segen rechnen, sich abhängig von ihm zu machen und im Vertrauen auf Gottes Zusagen reichlich zu teilen. Und es ist interessant, dass ja viele von uns diese Erfahrung auch immer wieder machen und trotzdem ist es so herausfordernd. Es ist geradezu paradox, aber geistlich real, weil Gott zu seinen Verheißungen steht. Ja, dann sind wir beim zweiten Punkt. Wie sollen wir das denn geben? Und da legt der Paulus eben einen Schwerpunkt. Eben nicht als mühsames Menschenwerk, als Krampf, sondern Petrus spricht zuerst die eigennützigen Motive an, die da im Wege stehen. Was ist Eigennutz? Nun, ich denke, es ist der Stolz, der fällt mir zuerst ein. Vielleicht auch der Stolz, dass wir als Wohltäter gut dastehen wollen. Vielleicht, wenn nur die Steuerersparnis im Vordergrund als betriebswirtschaftliche Motivation steht. Vielleicht manchmal auch, wenn wir unser schlechtes Gewissen beruhigen wollen. Gottes Geist will all diese Widerstände in unserem Herzen gegen das einfache, frohe und freie Geben überwinden und austauschen. Er kann uns frei machen, von so einem gesetzlichen Geist spenden müssen. Und er kann uns verändern hin zu diesem frohen und fröhlichen und freien Geben. Das ist das Angebot für die Korinther damals und für uns heute. Der Paulus, der wollte den Korinthern viel Mut machen, sich eben mit dieser Großzügigkeit beschenken zu lassen. Ein paar Gedanken, was ist Großzügigkeit überhaupt? Das ist eine Lebenskunst. Es ist eine grundlegende Wesensart Gottes. Gott ist großzügig in seiner Natur. Und er will uns Nachfolger Jesu auch dahin verwandeln und reifen lassen. Die Großzügigkeit lässt Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen, die über das normale Maß hinausgehen, die mehr sind, als man üblich erwarten könnte. Es ist eine Herzenshaltung. Die hängt nicht an Kleinigkeiten, die kann über Unwichtiges hinwegsehen. Die Großzügigkeit, die nimmt Fehler leicht und als Lernchance. Und sie gibt ohne zu berechnen, ohne immer erst den eigenen Vorteil zu sehen. Und sie ist frei von Zwang und sie erwartet nicht zurück. Sie kommt als Segen auf uns Einzelne und auf die Gemeinde zurück. Und es ist eben kein Nebenprodukt, ein Add-on, wie man heute modern sagt, so mal dankbar kann man sein oder nicht sein, das ist nicht so entscheidend. Nein, die Dankbarkeit ist Kernthema des Evangeliums, denn es ist wichtig, Gott als großzügigen, gnädigen Versorger und Vater zu erfahren, um auch das Evangelium wirklich zu verstehen und zu erleben. Mit Gott rechnen, das führt eben zu anderen Ergebnissen und auch zu befreiten Prozessen, als ohne ihn zu wirtschaften. Wer viel gibt und hilft, dem wird ebenso gegeben werden, wenn er mal in Not kommt. Dann wird er eben genauso von anderen versorgt. Und es bezieht sich übrigens nicht nur auf das Geben von Geld. Es steht ja hier ganz stark das Geld im Vordergrund und das sollte man bei der Auslegung auch bleiben. Aber ich denke, es entspricht auch der christlichen Botschaft, auch das zu erweitern. Es geht auch darum, zu teilen von der Zeit, die uns geschenkt ist, von Begabungen, Gastfreundschaft zu üben, in Menschen zu investieren und geben betrifft auch das Vergeben. Wir haben uns letzte Woche am Sonntag hier im Gottesdienst mit der Predigt vom Roland Horsch auseinandergesetzt und ich denke, das ist noch nachgeklungen und klingt hoffentlich auch noch nach. An Erntedank dürfen wir auch überlegen, wie sehr uns vergeben wurde von Gott, wo Menschen uns vergeben haben und was es heißt, dass auch wir nicht knausrig sagen sollen, passt schon, ja, ist in Ordnung, sondern von Herzen vergeben dürfen. Große Herausforderung, finde ich, aber das möchte ich auch ansprechen. Wenn man den Duden anschaut, dann möchte ich noch eine Sache hinzufügen, die den Begriff Großzügigkeit definiert. Lateinisch Generosität, Generosity auf Englisch, bedeutet so viel wie die edle Tat. Gott will, dass wir so edle Menschen werden, wie er in seiner göttlichen Art edel ist. Edelmut, das ist ein Frauenname, so heißen heute kaum mehr welche, aber das heißt im Prinzip die Großzügige. Vielleicht kennt ihr jemanden, der so heißt. Ich möchte auch uns fragen zu diesem zweiten Punkt, wenn wir über die Großzügigkeit nachdenken, sehen wir das eigentlich als Vorrecht, dass wir schenken dürfen, oder empfinden wir das in erster Linie als Opfergefühl, dass wir uns aus den Rippen schneiden? Wie großzügig, ja wie generös, genial, kommt auch von diesem Wort, haben wir Gott schon erlebt, als Einzelne in unserem Lebensbereich, aber auch als Gemeinde. Haben wir das erfahren oder erfahren wir eher Unzufriedenheit? Und da ruft eben der Paulus uns zu, denkt dran, die ersten beiden Worte von unserem Predigttext, denkt dran, großzügig denken zu lernen und daraus zu geben. Und für wen oder für was können wir was investieren, wenn wir heute eben vor unserem Erntedanktisch sitzen? Von was können wir Saatgut aussondern, gleich am Anfang, nicht erst am Schluss, wenn vielleicht was übrig bleibt, die Reste zusammenzukehren, was abzugeben, was wir nicht mehr wirklich brauchen, sondern zuerst Saatgut auszusondern. Wenn wir zu Hause oder im Betrieb Bilanz ziehen, welches Vorrecht ist es doch, mit unserem Geld, aber auch mit Zeit und mit Kraft, Gebet, Vergebung reichlich austeilen zu können? Wollen wir das wirklich verstreichen lassen? Oder könnte es ein Anreiz sein, in jeder Situation zu fragen, wie können wir ein Segen für andere sein? Ja, und jetzt bleibt zuletzt die Frage, wozu das Ganze? Es ist schwierig, wenn wir jetzt wieder anfangen nachzudenken und Gegenargumente finden, aber wozu? Und auch dazu die letzten Verse aus unserem Predigttext. Weil diese großzügige Wesensart Gottes, die sich dann in diesem freien, fröhlichen und reichlichen Geben ausdrückt, die will eben, wie wir auch gelesen haben, wörtlich steht es so drin, nicht nur die Notsituation der Empfänger lindern. Der Paulus arbeitet in seinem vorliegenden Text nämlich auf ein höheres Ziel zu, dass die Gaben, die er schenkt, eben in die Aufgaben münden, die wir auch als Gemeinde haben, aber auch als Einzelne, die wir als Christen berufen sind, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Durch das großzügige Geben sehen die Korinther nämlich das Evangelium, den inneren Hunger über den äußeren Hunger hinaus. Und das produziert dann wieder neue Dankbarkeit bei den Empfängern. Es soll also eine ganze Dankbarkeitsbewegung werden. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir im letzten Jahr so um den Zeitraum viele Materialien vorgestellt haben zum Thema Dankbarkeit, dass eben das Jahr der Dankbarkeit ausgerufen wurde. Und vielleicht auch uns zum Anreiz nochmal da zu überlegen, was hat es an Frucht gebracht. Also mit unserem Geben kann Gott eben zu seinem höchsten Ziel im Leben von Menschen gelangen, dass durch diakonische Hilfen, Mission, durch all das Gute, was jetzt angesprochen wird, wirklich das Evangelium von Jesus in seiner großzügigen und liebevollen, fürsorgenden Wesensart erkannt wird. Weil er auch diejenigen, die vielleicht vorher entmutigt waren, bedürftig waren, arm und schwach, Anteil geben will an seiner Herrlichkeit. Vielleicht auch gerade diejenigen, die jetzt am Erntedanktisch sitzen und objektiv schwach und arm sind, dass sie durch die Zuwendung und durch die Stillung ihres inneren Hungers und Dursts doch auch merken, dass sie getragen werden von Gott. Das ist kein einfaches Unternehmen, aber gerade auch im Angesicht von der ganzen Weltlage, von den Nöten der Welt, auch von den inneren Nöten, die wir vielleicht im Herzen tragen, geht es um unser Bekenntnis. Auch das haben wir im Predigttext gelesen. Unser Bekenntnis in Wort und Tat, das soll eben die Gnade Gottes und sein Evangelium ganz groß machen. Aber Gott kann, haben wir gelesen. Gott vermag, er hat die Macht. Spannend, diesen Vers in den verschiedenen Übersetzungen zu lesen. Kraftvolle Worte. Gott kann, sagt Paulus mehrfach. Er kann das machen. Ich finde, der vorliegende Text, der damals wie heute lebendig in die Gemeinde sprechen will, der macht das Erntedank noch mal tiefer oder breiter oder höher zu greifen ist und es nicht nur darum geht, dass Gott uns wieder mal ganz gut durchs letzte Jahr getragen hat und wir hier und da auch Gutes tun durften, passt schon, weiter so. Adventszeit, Silvester und wieder hineinstürzen ins neue Jahr. Das Erntedankfest will ein Erntedenkfest sein. Unser dankbares, großzügiges Geben, das ermutigt uns selber und auch andere Glaubensgeschwister und auch kirchenferne Menschen, denen wir dienen und helfen dürfen. Großzügigkeit hat ein Ziel, Gottes Liebe in diese Welt zu bringen. Wenn wir in dieser Art lernen, dann werden wir zunehmend freigesetzt, die Werke zu tun, die Gott für uns schon vorbereitet hat. Für dich und für mich an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unseren Beziehungen, der Familie, aber auch für uns als Gemeinde in dieser Stadt und der Region. Und dann wird so eine große Dankesbewegung freigesetzt. Gott sei Dank, denk dran. Oder wie Paulus es in seinem letzten Vers ausdrückt, Dank sei Gott für das unbeschreibliche große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ich möchte uns einladen als Gemeinschaft heute zum Danken und zum Feiern. Hier im Gottesdienst, aber auch vor allem, wenn wir nachher an den Tischen zusammensitzen, Erntedank feiern, zusammen Mittagessen, Kaffee trinken, uns auch einander zu erzählen, wo wir Großzügigkeit erlebt haben, wo Gott genial war und ist in unserem Leben, aber auch da, wo wir im Moment herausgefordert sind. Herzliche Einladung, Großzügigkeit heute zu thematisieren, darüber nachzudenken und auch in dem Lied, was die Predigt abschließt, uns überleitet zum Mitteilungsteil, ist einiges davon drin, von dieser Stillung des inneren Hungers, was das oberste Ziel ist. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Und es gibt Gott uns auch wirklich und darüber sollen wir uns heute freuen und dankbar sein. Das nächste Lied laden dazu ein. Thank you.